Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP-Audio-Track. Heute mit mir, Ann-Kathrin.
Und mit mir, Tanja.
Ready, Set, Defense, so heißt die aktuelle Ausgabe von Future for Public. Und ich muss ehrlich sagen, Verteidigung und Sicherheitspolitik, das sind so Themen, die hatte ich lange gar nicht so richtig auf dem Schirm und hatte gar nicht so viel Interesse daran. Ich erinnere mich aber, dass in meiner Schulzeit schon auf dem Pausenhof darüber gesprochen wurde, dass einzelne Mitschüler zur Bundeswehr wollten. Und das war so ein bisschen ungewöhnlich, weil es für uns eigentlich damals schon kein Thema mehr war, weil kurz vorher die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so, Tanja?
Ja, wir sind ja ein Jahrgang, von daher haben wir das ähnlich im Kopf. Dazu muss man auch sagen, also Wehrpflicht hin oder her, wir sind ja auch beide jünger als das Ende des Kalten Kriegs. Jetzt agen wir uns ein bisschen für die jüngeren Zuhörer und machen uns ganz schön jung für die älteren, aber egal. Das heißt, so Verteidigung und auch so Sachen wie Rüstung oder auch sowas wie der Warntag oder sowas, das war für uns alles kein Thema mehr. Also wir sind, ne, da waren Sireninfrastruktur und so weiter, das war alles schon kein Thema mehr. Und dann fängt es eigentlich erst wieder an mit der Krim-Annexion 2014, oder?
Ja, stimmt. Das war so der erste Punkt, wo wir wieder so ein bisschen das in unser Bewusstsein gekriegt haben, glaube ich.
Ja, und dann, ich meine, die letzten Jahre kommt es ja eigentlich Schlag auf Schlag. Also 2022 wird aus dem Russland-Ukraine-Konflikt der offene Angriffskrieg, dann Oktober 2023 startet der aktuelle Konflikt zwischen Israel und Gaza. In der Zeit, kann ich mich erinnern, haben wir noch ganz viel drüber gesprochen, dass China zwar ein wichtiger Handelspartner, aber politisch eben auch potenziell gefährlich ist. Naja, und dann hatten wir in den USA Präsidentschaftswahlen und alles, was seitdem passiert ist, ich weiß nicht, fühlt sich das für dich auch länger als ein Jahr, seit
Absolut.
Trump wieder an die Macht
Absolut.
Gekommen ist? Gefühlt ist es irgendwie doppelt oder dreifach so lang mindestens. Aber naja, dann kam ja die Aufkündigung oder zumindest die Androhung davon für so ziemlich jedes internationale Abkommen, das die USA in den letzten Jahren vor allem dann unter Biden oder Obama unterzeichnet hat. Dazu dann auch alle Zusicherungen, wenn es um Bündnisverteidigung für NATO-Mitgliedstaaten geht. Und dann waren wir ganz weit vorne im Thema. Also auf einmal wurde ja über Sondervermögen und Mehrausgaben und Bundeswehr neu aufstellen geredet. Und das war vorher, naja, jetzt kein Thema, was man täglich in der Tagesschau gefunden hätte. Aber jetzt?
Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt. Und da kommt, finde ich, dann direkt auch die NATO ins Spiel und wird da zu einem ganz wichtigen Akteur für uns. Und du hast diese Ausgaben schon angesprochen. Die NATO hat in diesem Jahr Rekordausgaben angekündigt. Was denkst du, erwartet uns da? Was denkst du, hat dazu geführt, dass jetzt diese Entscheidungen getroffen wurden?
Da fließen ganz viele verschiedene Sachen zusammen, was man vielleicht gut mitbekommen hat. Das ist, dass immer wieder Drohnen auf NATO-Gebiet, also unbekannte, mutmaßlich russische Drohnen auf NATO-Gebiet, vor allem über Flughäfen, festgestellt worden sind und gesichtet worden sind. Und dann sind wir ganz schnell bei, was können wir eigentlich in der Luftabwehr, was dürfen wir in der Luftabwehr, wer darf was. Militäreinsatz im eigenen Land ist auch immer schwierig, beziehungsweise eigentlich nicht vorgesehen. Wer ist wie ausgerüstet, was fehlt wo. Und dann sind wir, zumindest bei der Bundeswehr, ganz schnell beim Thema auch Personalstärke. Also seit Ende der Wehrpflicht ist die Bundeswehr weiter geschrumpft, die ist vorher schon nicht gewachsen. Und jetzt sind wir ja dann so weit, dass wir über einen neuen Wehrdienst oder eine neue Wehrpflicht diskutieren. Also mittlerweile ja nicht mehr nur diskutieren, das nimmt schon irgendwie Formen an. Hast du das ein bisschen mitverfolgt?
Ja, habe ich. Ich bin total gespannt, was da kommt jetzt, weil wie gesagt, das ist der Punkt, wo es bei uns damals eigentlich aufgehört hat. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft und jetzt ist sie auf einmal wieder da. Du hast dir die Rahmenbedingungen ein bisschen angeschaut schon, oder?
Ja, genau. Ich wollte das ein bisschen näher wissen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man einfach wieder von 0 auf 100 die Wehrpflicht einführt. Das ist jetzt auch nicht so, aber das hätte die Bundeswehr gar nicht leisten können an Ausbildungsvolumen. Die ganzen Stellen wurden ja auch entsprechend abgebaut, die dafür zuständig gewesen wären. Hat man ja länger nicht gebraucht. Der Beschluss des Ganzen wird im Dezember erwartet. Also aktuell ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber geplant ist, dass ab 2026 ein neuer Wehrdienst gilt. Das heißt, alle 18-Jährigen, Männer und Frauen, bekommen einen Fragebogen zu Motivation und Eignung für den Militärdienst. So, da kann man zum Beispiel auch angeben, ich wäre bereit oder ich würde mich dazu berufen fühlen, einen Wehrdienst zu leisten. Für Männer ist das Ausfüllen Pflicht, für Frauen ist das freiwillig. Das ist auch ein viel diskutiertes Thema. Dann kommt die von vielen nicht sehr vermisste Musterung zurück. Und Ziel ist es, im ersten Jahr so Freiwillige zu finden für einen Wehrdienst. Das heißt, wirklich verpflichtet wird erstmal noch niemand. Die Zahl soll dann mit den nächsten Jahren langsam steigen, sodass man bis 2035 insgesamt auf 260.000 Soldatinnen und Soldaten kommt im aktiven Dienst.
Und wenn die sich nicht melden, dann kommen Themen wie Losverfahren etc. ins Spiel, richtig?
Genau, wenn die Zahl nicht erreicht wird, dann spricht man über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht. Wie genau das dann aussieht, dass die Daten sind dann ja schon mal alle erfasst, genau. Und dann werden eben so viele verpflichtet, wie dazu fehlen, um diese Quote zu erfüllen.
Okay, und da stehen wir jetzt. Danke, Tanja, dass du uns nochmal das so zusammengefasst hast und ein bisschen eingeordnet hast. Du hast eben auch die NATO erwähnt, die bei all dem ja eine wichtige Rolle spielt. Und ich würde mal behaupten, wir alle kennen die NATO. Wir haben von ihr gehört. Wir haben auch so eine grobe Vorstellung, was sie tut. Aber wenn es dann darum geht, wofür der Name überhaupt steht und was genau da passiert, wie die NATO funktioniert, dann haben da bestimmt noch viele das ein oder andere offene Fragezeichen. Vielleicht können wir das heute so ein bisschen klären, weil ich habe zwei ganz tolle Gäste bei mir. Das ist Linda Rempes und Jan Johansmann von der Model NATO Germany e.V. Und die ermöglichen dort Nachwuchskräften, mal in die Rolle von NATO-Akteuren zu schlüpfen und nachzuvollziehen, wie die, ich sag mal, große NATO arbeitet. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo und schön, dass wir da sein dürfen. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr könnt gleich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns genauer erklären, wie die NATO und vor allen Dingen, wie ihr als Model NATO Germany arbeitet. Aber vorher, stellt euch mal vor, die Model NATO wäre ein Film. Welches Genre wäre das? Action, Drama, mehr Komödie?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind so ein bisschen auf der Mischung auf Action und Komödie gelandet. Es passiert sehr viel und sehr viel Krise, aber es ist auch immer wieder sehr lustig und ich glaube, sowohl für unsere Teilnehmer als auch für das Team eine amüsante Erfahrung.
Bevor wir in meine Fragen reingehen, die ich mir schon so ein bisschen überlegt habe, habe ich euch eine Frage aus meinem letzten Interview mitgebracht. Da hatte ich Sina Kupka zu Gast. Sie ist Hundeführerin bei der Rettungshundestaffel Berlin. Also auch im Prinzip für die Sicherheit von Menschen im Einsatz, so wie die NATO das auch macht, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Und sie hat euch eine Frage dargelassen.
Und zwar, welche Schwerpunkte Sie in Ihre Tätigkeit setzen, um zu verhindern, dass wir als Rettungshundestaffel und unsere gesamte Gesellschaft nicht in eine Kriegssituation kommt?
Wir können natürlich keine Kriege verhindern. Aber wir können dazu beitragen, dass künftige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger verstehen, wie wichtig Diplomatie, Vertrauen und Kooperation sind. In unserer Simulation erleben die Teilnehmenden, wie herausfordernd es ist, 32 nationale Interessen unter einen Hut zu bringen. Also die 32 ergibt sich aus den Mitgliedstaaten, die in der NATO repräsentiert sind. Und gleichzeitig, dass es trotz aller Unterschiede immer gemeinsamen Boden und geteilte Ziele gibt. Und genau das schafft ein Bewusstsein dafür, wie wertvoll Dialog und internationale Zusammenarbeit sind.
Ja, das klingt schon ganz spannend. Du hast gesagt, es geht um eine Simulation bei euch. Wie genau sieht das aus? Also was macht ihr da? Wie läuft so eine Simulation ab?
Also der Gedanke hinter der Model NATO war quasi, wie ja auch in der Einleitung erzählt, dass die NATO selbst sehr undurchsichtig und sehr intransparent ist. Jeder kennt den Namen, es ist gerade in den Nachrichten auch sehr präsent, aber man weiß irgendwie gar nicht so richtig, was passiert. Unser Ziel war quasi, dass wir halt jungen Studierenden und BerufseinsteigerInnen quasi ein bisschen mehr Einblicke geben, in was denn da passiert und wie die NATO auch quasi Konsens findet. Das ist sehr ähnlich. Es gibt Model-UN-Planspiele, die sind auch relativ weit bekannt, aber für die NATO gibt es sowas relativ wenig. Und praktisch gesehen heißt das, es kommen über 4 Tage 96 TeilnehmerInnen zusammen. Dieses Jahr waren wir aus über 30 Nationen, also auch international. Und es ist das dritte Mal, dass wir diese Konferenz durchgeführt haben. Und es ist quasi so eine Rundum-Bildungsveranstaltung. Also während der Tage simulieren wir Komiteesitzungen, wo diese 32 Länder dann quasi in 3 verschiedenen Komiteen zusammensitzen und eine Krise bearbeiten, die wir uns vorher ausgedacht haben. Aber es geht auch darüber hinaus. Also in der Vorbereitung erwarten wir, dass die Delegierten Berichte über ihre Länder schreiben. Wir ermöglichen Botschaftsbesuche an dem Tag, bevor die Konferenz beginnt, wo es dann entsprechend Briefings gibt. Wir haben eine Panel-Diskussion und dann haben wir dieses Jahr auch einen Security-Dialog gemacht, wo wir verschiedene quasi Akteure in der Sicherheitspolitik und internationalen Zusammenarbeit eingeladen haben, um unseren Teilnehmenden Einblicke zu ermöglichen, wie denn Arbeit in diesem Feld tatsächlich aussieht. Und die Krisen sind sehr divers. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir im Schwarzen Meer gearbeitet und es geht natürlich immer um Sachen, die NATO tatsächlich angehen. Also es ist immer eine Mischung aus militärischen und zivilen Themen. Wir hatten dieses Jahr Minen im Schwarzen Meer, die eine Passagierfähre quasi getroffen haben. Und dann aber als Sekundärkrise hatten wir viel mit Resilienz und Infrastruktur, die angegriffen wurde. Und Drohnenflügen, wie man das jetzt auch in den letzten Wochen in den Nachrichten immer vermehrt quasi hört.
Jetzt hast du eben den Namen NATO auch nochmal angesprochen. Dann bring doch mal kurz Licht ins Dunkel und erklär unseren Zuhörern, was dahinter steckt.
Ja, gute Frage. Es hat für mich auch sehr lange gedauert, bis ich richtig verstanden habe, wie die NATO funktioniert. Also die NATO ist ja ein politisch-militärisches Bündnis aus inzwischen 32 Mitgliedstaaten oder Alliierten, wie sie sich nennen, die quasi als Sicherheitsgarant dastehen will oder das auch tut. Und quasi sagt, wenn eins dieser 32 Länder angegriffen wird, ist es so, als würden wir alle angegriffen werden. Das ist dieser wahrscheinlich auch oft gehört und diskutierte Artikel 5 der NATO. Und darüber hinaus machen sie aber auch noch ganz viele andere Sachen. Es gibt viele natürlich militärische Übungen, wo man guckt, dass die Kapazitäten der verschiedenen Länder irgendwie gut zusammenspielen. Aber es gibt auch viel im zivilen und irgendwie Resilienzbereich, wo die NATO daran arbeiten möchte, dass alle Mitgliedstaaten quasi so vorbereitet sind, dass wenn irgendwann der Krieg ausbrechen sollte, was immer das größte Ziel ist, das zu vermeiden, aber wenn es so ist, dass die Länder bestmöglich quasi darauf vorbereitet sind und damit natürlich auch eine Abschreckungswirkung haben, dass man halt sagt, okay, quasi versucht es gar nicht erst, gegen uns 32 kommt ihr eh nicht an.
Jetzt sprichst du von 32 Ländern, aber wer darf denn bei euch mitmachen?
Also wir simulieren natürlich auch die 32 Länder, die in der echten NATO sind. Aber die Teilnehmenden bei uns können auch darüber hinaus. Also,
aber ich muss kein Vorwissen mitbringen.
Nee, genau. Also ganz, ganz großer Punkt ist, dass unsere Konferenz für alle gedacht ist. Also ich bin selber auch kein Politikwissenschaftler und habe quasi fachlich wenig Kompetenzen in diesem Bereich. Und das Ziel ist aber halt, alle abzuholen. Also die Leute, die in dem Bereich sowieso irgendwie akademisch oder arbeitstechnisch unterwegs sind, die brauchen diese Konferenz wahrscheinlich weniger. Aber das Ziel ist halt, dass alle Schichten und alle Menschen der Gesellschaft quasi mehr darüber lernen und ein besseres Verständnis davon bekommen. Wir sind, wie ich gesagt habe, aus über 30 Nationen waren wir dieses Jahr. Es gibt leider kleine Beschränkungen, weil unsere Veranstaltung auch in einem militärischen Sicherheitsbereich, also an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, stattfindet. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Staatsmitgliedschaften, die dürfen diesen Bereich natürlich nicht vertreten, nicht betreten. Natürlich sowas wie Russland, China. Und dann gibt es, glaube ich, in Summe 15 Länder oder so, die auf dieser Liste stehen. Da haben wir aber auch gar keinen Einfluss drauf. Also unseretwegen könnte jeder kommen, weil es ist, glaube ich, wichtig für jede Person, über die NATO zu lernen. Genau, und so sieht es aber halt in der Realität, ist es dann ein bisschen eingeschränkt dadurch, wo wir unsere Konferenz abhalten.
Und was genau ist eure Aufgabe?
Ja, das ist auch sehr divers. Also unser Organisationsteam sind inzwischen 35 Leute und wir sind intern in ja, 6 Abteilungen quasi unterteilt quasi. Und das ist dann alles Mögliche von Logistik über PR bis zu halt dem Krisenschreiben. Genau, und da ist quasi auch für jede Person ein Platz. Also wir haben natürlich viele aus den Politikwissenschaften, internationale Beziehungen, aber ich selber zum Beispiel komme, wie gesagt, fachfremd, bin ich da gelandet. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass jede Person in irgendeiner Form am Thema NATO mitarbeiten kann und sollte.
Und Linda, du hast aber ein bisschen mehr Fachhintergrund, richtig?
Ja, also ich habe selbst internationale Beziehungen studiert und auch während meines Bachelorstudiums an der internationalen Model-NATO-Simulation teilgenommen und Dänemark repräsentiert. Und da hat sich auch mein Interesse sozusagen verstärkt, weiterhin in Themen, die die NATO betreffen, engagiert zu bleiben. Mhm. Und konkret in der Rolle als Vorsitzende bin ich zuständig dafür, die Partnerschaften und die Unterstützerschaften, es lässt sich nicht so ganz gut ins Deutsche übersetzen, mhm. aber unsere Partnerschaften zu fördern, zu pflegen, zum Beispiel auch zum NATO Public Forum zu gehen, zum NATO Youth Summit in Montenegro zu gehen und mit Jan, unserem Managing Director, treffen wir uns zusammen mit unserem Executive Assistant Sascha Engle-Wert wöchentlich und haben eben auch gemeinsame Board Meetings, wo wir einmal mit allen Departments sprechen, wo stehen wir gerade, was gibt es zu tun. So teilt sich unsere Dreierstruktur auf und wir versuchen dann eben auch so diesen groben Überblick zu behalten, wo stehen die unterschiedlichen Abteilungen. Also sollten Jan, Sascha und ich immer wissen, was in der Organisation passiert und falls nötig auch in eine gewisse Richtung zu lenken.
Das klingt nach viel Arbeit und auch viel Reisen. Wie viel Zeit steckt man dann in so ein Ehrenamt?
Von bis ist, glaube ich, die passende Antwort. also, weil man muss dazu noch sagen, wir sind ja ein relativ kleiner gemeinnütziger Verein. Das heißt, unsere Arbeit bis auf die Konferenz jetzt letzte Woche läuft komplett digital ab. Das heißt, die meisten Leute aus unserem Team haben wir alle letzte Woche das erste Mal gesehen. Das macht die Arbeit in Teilen schwieriger, in Teilen leichter, weil wir dadurch natürlich auch einfach Menschen von überall rekrutieren können. Aber natürlich ist es auch schwer, quasi das Interesse hochzuhalten über 8 Monate Arbeit digital. Der Zeitaufwand, sage ich mal, liegt irgendwo zwischen 5 und 20 Stunden die Woche. Das kommt sehr darauf an. Also ich glaube, bei Linda und mir und auch Sascha ist das eher im höheren Bereich. Bei vielen Menschen im Team versuchen wir es unter 5 Stunden zu halten, auch einfach, weil das für ein Ehrenamt sonst irgendwann nicht mehr stemmbar ist. Weil das, ich meine, wir bezahlen kein Geld, es gibt keine Aufwandsentschädigung, es ist wirklich Menschen, die Lust daran haben und Interesse daran haben, quasi das Wissen über die NATO zu verbreitern. Und dementsprechend, glaube ich, ist das so ein angemessener Umfang. Aber es ist natürlich trotzdem sehr intensiv, was Ehrenämter angeht, sage ich mal.
Jetzt könnte man vielleicht im ersten Moment denken, beim Thema Sicherheitspolitik können Ehrenamtler gar nicht viel ausrichten. Ich habe aber jetzt schon den Eindruck gewonnen, dass ihr da doch eine ganz wichtige Arbeit macht, auch eine Aufklärungsarbeit, die total hilfreich und vielversprechend ist. Was denkt ihr, warum Ehrenamt einfach auch im Bereich Sicherheitspolitik Sinn macht? Und was motiviert euch vor allem?
Vielleicht kann ich mit der Frage mal anfangen. Meine Motivation, ich habe 2020 das erste Mal Kontakt mit Sicherheitspolitik gehabt und damals habe ich BWL studiert und hatte irgendwie Freunde, die in dem Bereich unterwegs waren und bin immer mehr in Gespräche mit denen gekommen und habe immer mehr gemerkt, dass, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine totale Bubble irgendwie ist, aber dass schon relativ viele Leute alle das Gleiche gemacht haben. Alle haben Politik studiert und internationale Beziehungen und viele wollen auch, sage ich mal, beruflich in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, das ist gerade quasi je höher und je weiter man guckt, sage ich mal, dieses Klischee der alten weißen Männer ist gerade im Sicherheitsbereich schon sehr präsent. Und da war damals meine Motivation quasi, sage ich mal, zu sagen, okay, mich interessiert das Thema, ich finde es total wichtig, dass man darüber redet und dass man da halt mit allen drüber redet und dass es halt nicht immer die gleichen 5 Leute sind, sage ich mal, die da Entscheidungen zu treffen können, sondern dass man auch gesellschaftlich breiter aufgestellt ist in dem Bereich. Und so bin ich quasi damals an das Ehrenamt gekommen, mein erstes in dem Bereich. Und ich glaube, das war damals auch so ein bisschen die Motivation, dass wir sagen, naja gut, man muss über die NATO wirklich mit allen reden und nicht nur mit den PolitikwissenschaftlerInnen, die an der Uni sowieso quasi sich damit auseinandersetzen.
Ja, ich würde Jan da ganz zustimmen. Wir hatten auch NATO Allied Command Transformation bei uns auf der Konferenz vor Ort und haben dort auch die Rückmeldung erhalten, dass die NATO abhängig davon, in welchem Mitgliedstaat man sich befindet, aber es gibt definitiv eine Lücke. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die tatsächlich nicht wissen, was NATO ist. Und im Hinblick darauf, wie wichtig Sicherheit ist und wie wichtig auch die NATO ist, weil es die einzige Organisation ist, die momentan unsere Sicherheit garantieren kann, ist es sehr, sehr wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren und sozusagen diese Awareness Gap, also die Lücke, die Wissenslücke zu schließen. Und wenn wir über Zukunftssicherheit sprechen, dann brauchen wir auch Zukunftsträger. Junge Menschen bringen neue Perspektiven und einen frischen Blick auf alte Strukturen. Und sie können auch helfen, die Lücken zwischen den Generationen zu schließen. Nicht im Widerspruch, aber in wertschätzender Zusammenarbeit.
Was würdest du jemandem sagen, der sich denkt, Politik ist aber nichts für mich, weil es viel zu kompliziert ist?
Also wir haben selbst von der Position begonnen, wo das alles sehr undurchsichtig war. Und wir können nur bestätigen, wie ja auch Jan schon am Anfang gesagt hat, dass je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr Klarheit kommt rein.
Also es lohnt sich dran zu bleiben und da besteht auch noch Hoffnung für die, die jetzt noch nicht
durchblicken. Genau, absolut.
Du hast junge Menschen angesprochen, denen wird ja oft vorgeworfen, dass sie sich nicht genug für Sicherheitspolitik interessieren. Und auf der anderen Seite hat man manchmal den Eindruck, dass junge Leute noch gar nicht genug gehört werden. Wo siehst du uns da, wo stehen wir?
Ich würde sagen, dass sich junge Menschen durchaus sehr für Sicherheitspolitik interessieren und dass man noch stärker der jungen Generation zuhören sollte, wenn sie auch zum Beispiel Dinge wie Klimasicherheit ansprechen, dass man da auch zuhört und auch der jungen Generation noch mehr Fläche bietet, ihre Stimmen zu hören.
Jetzt gehen wir nochmal zurück auf letzte Woche. Ihr habt ja gesagt, letzte Woche fand die Model NATO statt in Berlin. Und ihr habt auch schon erzählt, es ging um Minen im Schwarzen Meer, aber auch um Drohnen, um andere aktuelle Themen. Wie sehr beeinflussen denn so ganz aktuelle Themen immer eure Simulation und wie bringt ihr das alles damit rein?
Also unsere Krise wird jedes Jahr neu geschrieben, quasi von einem auch jeweils neuen Krisenteam. Und es ist aber schon sehr beeinflusst von aktuellen Events. Wir schreiben unsere Krisen immer so, dass sie ein Jahr in der Zukunft stattfinden. Also die Krise, die wir jetzt dieses Jahr präsentiert haben, hat dann fiktiv, ich glaube im September 26 stattgefunden, um uns da halt auch ein bisschen Flexibilität zu lassen. Aber wir hatten unser Krisenszenario dieses Jahr sehr stark auf Drohnenüberflügen und Drohnenangriffe und Resilienz in dem, also gerade Infrastrukturbereich. Und da sind natürlich die Nachrichten aus den letzten Wochen sehr relevant. Da haben wir dann auch persönlich nochmal gesagt, dass wir den Fokus ein bisschen umschwenken, dass wir mehr von den Drohnen weg und mehr uns dann quasi auf das Schwarze Meer fokussieren, damit sich das auch für unsere Teilnehmenden nicht so anfühlt, als würden wir einfach nur die Nachrichten kopieren. Und da gab es zum Beispiel auch im ersten Jahr eine lustige Anekdote. Wir hatten unsere Krise, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, die Timeline, aber irgendwie im Juni, Juli fertig geschrieben. Und da ging es auch darum, dass quasi im Baltischen Meer, also in der Ostsee, Unterseekabel angegriffen werden. Und dann wenige Wochen später war dann tatsächlich dieser erste Angriff auf ein Unterseekabel in der Ostsee. Und da war bei uns dann im Team erstmal die große Frage, woher wir denn diese Idee hatten und wo denn die Informationen herkamen. Aber im Endeffekt sind wir, glaube ich, oft sehr nah an der Realität. Und wir sind natürlich sehr beeinflusst davon, was passiert. Also gerade auch mit den Wahlen in Amerika, das ist ja auch ein Riesenthema. Und das hat auf unserer Konferenz auch eine große Rolle gespielt für unsere Teilnehmenden, wie sie sich denn da präsentieren.
Und wie lief's? Was waren so eure Eindrücke? Wie haben die Teilnehmer reagiert?
Also man muss sagen, dass es echt super ist, inwieweit sich die Teilnehmenden auf die Krise einlassen. Und wirklich, auch wenn Diskrepanzen bestehen und am Anfang nicht klar ist, ob man Konsensus finden wird, dass am Ende doch alle Ausschüsse, also wir hatten dieses Jahr den Nordatlantikrat, den Militärischen Ausschuss und das Resilienzkomitee simuliert, dass wirklich in allen drei Gremien am Ende Konsensus gefunden wurde. Also das ist der Entscheidungsprozess der NATO, dass eben alle 32 Mitgliedstaaten zustimmen müssen, um eine Kommuniqué beschließen zu können. Also sobald man ein Land hat, das einen Entschluss blockieren würde, würde man zu keinem Ergebnis kommen. Und unsere Teilnehmenden haben das wirklich super gemeistert und auch simuliert, dass sozusagen, wenn zwei Mitgliedstaaten zu keiner Lösung kommen, dass dann ein dritter Mitgliedstaat eine neue Perspektive auf ein Problem werfen kann und dass man so eben doch am Ende den Konsensus findet.
Also wirklich praxisnah, genau. Nehme ich mit. Habt ihr denn Kontakt zur echten NATO oder arbeitet ihr mit bestimmten Institutionen zusammen, um die Simulation so realistisch zu gestalten, wie ihr es gerade beschrieben habt?
Ja, absolut. Am Anfang des Jahres kam bei einem unserer Partner die Idee auf, wie es denn wäre, eine Reise zum NATO-Hauptquartier zu organisieren, um ein noch besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie die Gremien, die wir simulieren, wirklich arbeiten. Diese Idee haben wir dann Anfang September umgesetzt. Wir waren mit 7 Personen aus unserem Team für 2 ganze Tage in Brüssel und haben Briefings zu unseren simulierten Ausschüssen bekommen, also zu dem bereits genannten Nordatlantikrat, dem Militärausschuss und dem Resilienzkomitee. Und zusätzlich haben wir auch noch Einblicke in die Arbeit des internationalen Stabes erhalten, sowie des internationalen militärischen Stabes. Und genau, der Zweck der Reise war eben, einen besseren Überblick zu bekommen, welche Aufgaben in welchem Komitee gemeistert werden. Und darüber hinaus haben wir gezielte Unterstützung vom Bundesministerium der Verteidigung, die uns zum Beispiel Workshops anbieten zum Military Action Plan, also ein Plan, dem Militärausschuss vorgelegt wird. Und dann sind wir auch im Austausch mit Allied Command Transformation. Das ist einer der strategischen Kommandos der NATO mit Sitz in Norfolk, Virginia. Und von ihnen haben wir auch Einblicke in die Rules of Procedures, also wie die Regeln innerhalb der Komitees sind bekommen, aber auch Feedback zu unserer Krise erhalten. Und des Weiteren erhalten wir Unterstützung von ProfessorInnen in Bezug auf die Krise. Und auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel werden wir zu Konferenzen eingeladen, wie beispielsweise der Kieler Sicherheitskonferenz oder dem Dan Helder Security Forum. Und dort bekommt man dann auch Einblicke in zum Beispiel konkrete Aspekte, die die baltischen Staaten momentan innerhalb der NATO besonders betreffen. Neben dem Kontakt zu der NATO, der uns dabei hilft, die Simulation so realitätsnah wie möglich zu gestalten, haben wir auch gewisse interne Strukturen, die uns dabei helfen, die Simulation realistischer zu gestalten. Wir haben zum Beispiel regionale ExpertInnen, die die Hauptstädte simulieren und die Weisungen geben. Entweder wenn Delegierte explizit danach fragen oder wenn unsere regionalen ExpertInnen während der Konferenz bemerken, dass Delegierte von ihrem eigentlichen nationalen Standpunkt abweichen und vielleicht auch als Kernunterschied zu der realen NATO, wenn man sich dort im Nordatlantikrat trifft, dann sind eigentlich alle Entscheidungen schon durchgesprochen und die Personen, die dort die Nationen vertreten, bekommen ihre Briefings von ihren Hauptstädten oder von den ständigen Vertretungen in der NATO und diese müssen eben unsere Delegierten selbst formen.
Genau, und ich glaube, an dieser Stelle können wir ein großes Dank an alle unsere UnterstützerInnen aussprechen, aber es ist auch sehr wichtig zu sagen, dass wir als gemeinnütziger Verein auch unabhängig davon stehen. Also wir sind auch keine Werbeveranstaltung über die NATO oder für das BMVG oder sowas, sondern wir wollen tatsächlich einfach Bildung schaffen und wir sind sehr dankbar für die ganze Unterstützung und den Support, aber im Endeffekt treffen wir im Team auch die Entscheidung, welche Krise wir machen und wie wir diese Sachen quasi darstellen wollen. Und da versuchen wir natürlich die Balance zu finden aus so realitätsgetreu wie möglich und trotzdem, dass es für eine Bildungskonferenz angemessen ist.
Also ihr seid extrem gut vernetzt und ihr habt da einen richtig guten Überblick und Einblick. Vielleicht hast du mit deiner Reise da gerade schon beantwortet, was ich als nächstes fragen möchte, aber ich frage trotzdem mal, vielleicht fällt dir ja noch was anderes ein. Denn ich würde gern wissen, was war dein spannendster oder vielleicht auch chaotischster Moment, den du mit der Model NATO erlebt hast?
Ich würde sagen, am spannendsten war wirklich, als ich beim NATO Public Forum teilnehmen durfte. Das ist ein Event, das direkt neben dem NATO-Summit stattfindet und man sieht so wahnsinnig viele Personen, die innerhalb der NATO arbeiten, zum Beispiel Oana Lungescu oder Rob Bauer, der ehemalige Chair des Militärischen Ausschusses und das war wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment für mich, dass ich dort teilnehmen durfte.
Das klingt gut. Jan, wie ist es bei dir?
Ja, du hast ja auch nach chaotischen Momenten gefragt.
Genau.
Und da musste ich gerade an unsere erste Konferenz denken, 2023. Wir sind ja alles Studis und wir haben zwar schon ein bisschen Erfahrung mit irgendwie verschiedenen Events zu planen, aber es war doch, ein Event dieser Größe war nochmal eine neue Herausforderung. Und gerade am ersten Tag haben wir doch gemerkt, wie viel wir irgendwie noch nicht wussten. Und das sind dann diese Unknown Unknowns. Also wir wussten gar nicht, was wir nicht wussten. Und
Ja.
am ersten Tag ist dann aufgefallen, dass unsere Diskussionsregeln, wie wir sie geplant hatten, da gibt es natürlich auch so, wer wann wie sprechen darf und eine Rednerliste und so, dass das irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. Und dann haben wir leider auch erst relativ kurzfristig vorher mal eine Probedebatte gemacht. Das heißt, der erste Tag der Konferenz war dann quasi bei mir ein hektisches Workshop vorbereiten, Workshop halten, Feedback sammeln, Regeln anpassen und irgendwie da dreimal im Kreis laufen mit quasi, damit wir dann ab dem zweiten Tag irgendwie vernünftige Debatten hatten. Ich gucke inzwischen gerne darauf zurück. Es war eine schöne Erinnerung. Aber da merkt man vielleicht auch wieder nochmal zum Ehrenamt, was das alles teilweise für Aufwand ist oder was man gar nicht weiß, auf was man sich da einlässt, wenn man sagt, ach, wir organisieren mal so eine Konferenz.
Ja, und es ist eben sehr komplex, aber man wächst rein. Was habt ihr denn selber durch die Teilnahme an der Model NATO über Politik und internationale Zusammenarbeit sonst noch so gelernt, was ihr vorher nicht wusstet, oder was nehmt ihr auch selber für euch persönlich aus dieser Zeit mit?
Ich würde sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man andere Perspektiven in die Entscheidungsfindung mit einbezieht, dass es sehr, sehr wichtig ist, aktiv zuzuhören und auch eine gewisse Kompromissbereitschaft mitbringt, weil man eben innerhalb der NATO nicht zu einem Ergebnis kommt, wenn man auf seinem nationalen Interesse beharrt. Aber dass es auch in Ordnung ist, auf seinem nationalen Interesse zu beharren, wenn es wirklich ja, ein Kerninteresse gibt, das eben nicht umgehen werden kann. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man Gespräche außerhalb der eigentlichen Komitee-Sitzungen führt. Also es ist nicht nur wichtig, mit den Mitgliedstaaten, die simuliert werden, in den Committee-Sessions zu sprechen, sondern es ist genauso wichtig, sich über Cafés zum Beispiel auszutauschen. Und man lernt auch, wie man ein Land vertritt, obwohl man eventuell selbst eine andere persönliche Meinung hat, und dass es aber in so einem Setting keinen Raum hat und dass es sehr, sehr wichtig ist, im Team zu arbeiten.
Ich glaube, da würde ich noch mal ganz kurz mich anschließen. Ich glaube, eine Sache, die wir beide persönlich sehr gelernt haben, ist wirklich ein Team. Also man hat natürlich auch persönlich sehr viel gelernt, wie man irgendwie so eine Organisation aufbaut und wie man irgendwie Arbeit strukturiert und irgendwie so projektmanagementmäßige Skills quasi. Aber ohne das gesamte Team würde es nicht funktionieren. Also sind sehr dankbar, beide, glaube ich, hier heute hier zu sein. Aber ohne die anderen 33 Menschen, die quasi dieses Jahr in unserem Team dabei sind, würde es diese Konferenz und all diese Erfahrungen nicht geben. Und da gibt es sehr verschiedene Kompetenzen, die da zusammenkommen und zusammenkommen müssen, um sowas möglich zu machen. Und ich glaube, da können wir auch nur ein sehr demütiges Danke sagen, dass alle Menschen in unserem Team mit uns zusammengearbeitet haben und das möglich gemacht haben.
Also es lohnt sich. Und es lohnt sich vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal reinzuschauen und nächstes Jahr vielleicht mal selber sich zu bewerben und vorbeizukommen. Gibt es aus eurer Sicht irgendwas, was sich die echte NATO von euch noch abgucken könnte?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben vorher auch ein bisschen darüber geredet, auch während der Konferenz. Die NATO war ja auch präsent bei uns. Also wir hatten ja NATO ACT, Allied Command Transformation, bei uns vor Ort. Das hatte Linda ja auch schon angesprochen, die auch da in den Austausch mit den jungen Menschen und den Teilnehmenden bei uns quasi gegangen ist. Dennoch glaube ich, dass das was ist, was auf jeden Fall ausbaufähig ist. Also gerade was wir am Anfang angesprochen haben, dass die NATO nicht so transparent ist, dass viele gar nicht genau wissen, was hinter den Kulissen passiert und dass man gar nicht so, man kennt sie zwar, aber man kennt sie nicht wirklich. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich das unbedingt bei uns abschauen sollte, weil ich weiß auch nicht, wie gut wir sowas machen, aber ich glaube, dass die NATO schon noch quasi in dem Bereich Bildungsarbeit oder Outreach irgendwie mehr machen könnte und mehr quasi gerade besonders junge Stimmen hörbar und sehbar machen sollte.
Ja, vielen Dank. Ganz spannender Punkt, finde ich, und gute Idee. Eine letzte Frage an euch. Wenn ihr einen Wunsch hättet für die Zukunft junger Menschen in der Politik, Du hast gerade schon gesagt, die müssen mehr gehört werden. Was wäre für euch jeweils der größte Wunsch für junge Menschen in der Politik?
Ich glaube, ich würde anschließen an dem, dass sie mehr gehört werden sollen und ich glaube auch mehr ernst genommen. Also ich glaube, es gibt immer wieder Chancen für junge Menschen, sich einzubringen, aber häufig verpufft sowas dann. Also das ist auch was, womit wir als Konferenz irgendwie, sag ich mal, kämpfen, dass während dieser Woche total viel Austausch irgendwie stattfindet und dann am Ende mit den Ergebnissen aber wenig passiert. Und wir haben jetzt letztes Jahr schon angefangen, dass wir quasi diese finalen Ergebnisse an das BMVG, dieses Jahr wahrscheinlich auch an NATO-ACT schicken werden, um da quasi Feedback zu bekommen. Aber im Endeffekt ist das auch immer noch was, wo quasi all die Arbeit, die unsere Delegierten da reingesteckt haben, sich ein bisschen im Sande verläuft. Also ich glaube, dass da Platz geschaffen werden muss, dass diese Stimmen auch wirklich ernsthaft wahrgenommen werden und dass man da auch Räume für schafft, für die Menschen sich so zu engagieren, dass auch sich was bewegt und dass man auch Veränderungen sieht.
Ja, ich würde mich da anschließen und auch, oder ich würde mir wünschen, dass sie sozusagen auch nicht die Hoffnung für eine gute Zukunft verlieren, weil es ja doch momentan geopolitisch oder auch mit den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, es nicht einfacher wird, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, hybriden Bedrohungen. Und dass man da einfach nicht die Hoffnung verliert und sagt, okay, es ist zu komplex und ich möchte da nicht weiter dran arbeiten, sondern dass man wirklich ein Umfeld, also das ist auch etwas, wo wir vielleicht auch hoffen, auffangen zu können mit zum Beispiel Model NATO Germany, dass man eben merkt, okay, da sind wirklich 35 Personen im Organisationsteam, die für sicherheitspolitische Themen brennen, mehr darüber erfahren möchten. Und das, ja, ich würde mir wünschen, dass jeder sozusagen so ein Umfeld hat, wo man sein Interesse fördern kann, in Austausch treten kann. Und ja, das würde ich mir für alle Personen wünschen.
Ja, vielen Dank euch. Jetzt dürft ihr natürlich ganz zum Schluss noch eine Frage für unseren nächsten Interviewgast dalassen. Nächstes Mal geht es bei uns um das Thema Stadt für alle. Also wieder kommen wir von der NATO wieder runter auf den kommunalen Bereich. Stadt für alle. Was ist eure Frage zum Thema?
Unsere Frage wäre, wo liegen die Kernschwierigkeiten in einer Stadt für alle?
Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ihr da wart. Ich habe ganz viel Neues auf jeden Fall gelernt. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg, viel Kraft beim Durchhalten, denn es ist jetzt natürlich wieder viel zu tun bis zum nächsten Jahr. Aber ich glaube, ihr macht da eine ganz tolle Arbeit und ja, ich hoffe, sie wird gesehen, gehört und ernst genommen, so wie ihr euch das wünscht. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank und wir wünschen euch natürlich auch alles Gute.
Dankeschön.
Ja, damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart. Mehr zu unserem aktuellen Thema Ready, Set, Defense findet ihr wie immer auf www.fvp-online. Klickt gerne mal rein, da gibt es nämlich brandaktuelle Infos zu den Themen der Berliner Sicherheitskonferenz. Da erfahrt ihr, was Sicherheitspolitik und fiktive Geschichten miteinander zu tun haben. Und ihr könnt das Netzwerk WISE besser kennenlernen. Reinlesen lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wir hören uns nächstes Mal, wie gesagt, zum Thema Stadt für alle wieder hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut.
Ich bin auf jeden Fall neugierig. Bis zum nächsten Mal.